Heute reden wir über Freihandel, über ein Freihandelsabkommen und darüber, dass die Brandmauer gefallen ist. Und zwar im Europäischen Parlament haben Grüne, AfD und Linke gemeinsame Sachen gemacht und eine juristische Überprüfung des Freihandelsabkommens Mercosur, das die EU mit Südamerika unterzeichnet hat, bewirkt. Und darüber reden wir heute mit Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Er ist Historiker, er ist aber auch jemand, der sich mit freiem Handel sehr, sehr gut auskennt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Zietelmann, Mercosur, nehmen Sie uns mal kurz mit. Was bedeutet das denn überhaupt? Also um was geht's denn da?
Das ist ein Staatenverbund aus mehreren südamerikanischen Ländern. Das sind Brasilien und Argentinien, Paraguay und Uruguay. Und ja, die verhandeln schon seit jetzt bald 26 Jahren über ein Freihandelsabkommen mit der EU. Und jetzt ist es neulich endlich unterzeichnet worden. Und kurz darauf gab es dann, Sie haben schon angesprochen, diese Entscheidung im Europäischen Parlament, dass man das erstmal durch den Europäischen Gerichtshof überprüfen lassen sollte. Und die sind natürlich nicht schnell, so wie Beamten generell nicht schnell sind, aber die ganz besonders nicht, so dass es im schlimmsten Fall passieren kann, dass es ein, zwei Jahre hinausgezögert wird oder vielleicht völlig blockiert wird. Jetzt versucht man zwar, dass man es eventuell mal provisorisch anwendet, bevor es noch überprüft ist. Das kann man so machen, ja, aber das da bleibt natürlich dann eine Rechtsunsicherheit bestehen.
Ja, und warum sind denn Freihandelsabkommen überhaupt so wichtig für uns in Europa, in Deutschland?
Ja, weil generell Freihandel gut ist für Konsumenten. Das wird oft übersehen. Konsumenten haben leider keine Lobby. Industrieverbände haben gute Lobby. Bauernverbände haben auch eine gute Lobby, obwohl es nur 1-2% der Bevölkerung Bauern sind. Aber die Konsumenten, obwohl jeder von uns Konsument ist, haben keine Lobby. Und es ist auch erwiesen durch, ich habe gerade neulich eine wissenschaftliche Untersuchung gelesen, dass Freihandel sogar am besten ist für Personengruppen mit niedrigem Einkommen. Ja, also das war eindeutig nachgewiesen. Wir alle profitieren von Freihandel dadurch, dass einfach Produkte günstiger werden. Also konkret jetzt bei dem Freihandelsabkommen, da wird es so sein, dass für die Menschen in Südamerika deutsche Autos günstiger werden, aber dass für uns zum Beispiel, sagen wir, die Steaks aus Argentinien günstiger werden. Ja, und das, also Freihandel ist immer schon eine Sache, von der vor allen Dingen Konsumenten profitieren. Wir haben ja seit Jahrzehnten eine Entwicklung gehabt, leider geht es jetzt in die andere Richtung, dass Zölle immer mehr gesenkt wurden. Ja, das kann man also, das war im Rahmen der Globalisierung. Und deswegen haben wir ja so günstig viele Produkte, die wir sonst gar nicht so günstig hätten hier in Deutschland. Also nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronikprodukte aus Asien und so weiter. Jeder Euro Zoll, der darauf bezahlt wird, wird natürlich letztlich dann an die Konsumenten weitergegeben. Und das verstehen nur viele Leute nicht. Und wie gesagt, ich sehe das Hauptproblem darin, dass die Konsumenten, die ja eigentlich die größte Gruppe sind, aber irgendwo kein gemeinsames Auftreten oder keine Lobby haben. Ja, und wir sehen seit einigen Jahren einen Trend gegen den Freihandel. Das war schon vor einigen Jahren, wurde ja auch zwischen den USA und Europa das Freihandelsabkommen TTIP verhandelt. Ja, das ist dann letztlich auch gescheitert. Der Trump nervt laufend mit seiner völlig chaotischen Zollpolitik. Trump ist auch ein Gegner von Freihandel. Ja, und dahinter steckt meistens so ein Nullsummen glauben, ja, dass nämlich man glaubt beim Handel, Da wird es Gewinner und Verlierer geben. Und diejenigen, die jetzt ein Handelsdefizit haben, so wie die USA, die seien dann die Verlierer. Das ist alles völliger Quatsch. Ist schon vor ein paar hundert Jahren von Adam Smith widerlegt worden. Aber das hält sich halt deswegen sehr stark, weil dieser Nullsummenglaube in vielen Leuten stark drinsteckt. Also das, was der eine gewinnt, müsste der andere verlieren. Das ist aber nicht so. Freihandel hat Gewinner, vor allen Dingen die Konsumenten. Jetzt wird manchmal gesagt, naja, aber wie ist es denn für die Arbeiter oder wie ist es denn für die Bauern? Ist es für die nicht nachteilig? Also das ist ja ein Argument, was dann oft gebracht wird, zum Beispiel für die Bauern in Deutschland, wenn sie mit billigeren Produkten hier konfrontiert werden. Ja, das kann ein Problem sein. Aber wenn man das zu Ende denkt, dann ich gab ein anderes Beispiel jetzt von dem iPhone. Ja, das wird heute, ich glaube, die Komponenten, die werden in Dutzenden oder über 100 Ländern hergestellt. Wenn man das jetzt, so wie der Trump sich das vielleicht wünscht, in den USA oder vielleicht auch in Deutschland herstellen würde, ja, da wird so ein iPhone vielleicht 10.000 Euro kosten am Schluss. Und so ist es halt mit vielen anderen Produkten auch, wo wir alle eigentlich seit Jahrzehnten davon vor allen Dingen profitiert haben, dass vieles sehr, sehr viel billiger geworden ist.
Ja, und jetzt gab es ja diese Allianz aus Grünen, AfD und Linken. Also ist ja eher ungewöhnlich. Ich meine, man hört ja immer die Brandmauer, wie schlimm das alles ist, wenn man mit der AfD gemeinsam abstimmt. Und jetzt haben diese drei Partner oder diese drei Fraktionen haben praktisch zusammen abgestimmt. Hat sie das irgendwie überrascht oder war das für sie wenig überraschend?
Nee, das war für mich überhaupt nicht überraschend, weil wenn man sich das TTIP-Abkommen anschaut, da hat man die gleiche Konstellation schon. Also die Grünen haben dagegen mobilisiert, die Linken haben dagegen mobilisiert und auch die AfD. Ich erinnere mich noch damals zum Beispiel der Alexander Gauland, der war damals stellvertretender Vorsitzender, später Vorsitzender der AfD. Der war zum Beispiel dagegen, weil er gesagt hat, das schottet uns von Russland zu sehr ab. Ja, das war damals sein Argument. Und wie gesagt, deswegen ist es auch nichts Neues. Das sind die gleichen Kräfte, die schon damals dagegen waren. Solche unterschiedliche Gründe. Einmal ist es natürlich der Antikapitalismus, ja, der bei Linken und Grünen stark ausgeprägt ist, aber den gibt es halt auch in der AfD. Es sind nicht alle Antikapitalisten in der AfD, aber gerade diese Leute um den Höcke zum Beispiel, das ist ja ein dezidierter Antikapitalist. Der Höcke hat auch am lautesten gejubelt und gleich dann gesagt, toll und klasse, dass wir das jetzt erstmal überprüfen lassen, wobei eigentlich, muss man sagen, blockiert wurde. Dann ist es auch so ein Populismus, weil man natürlich da denkt, dass man bei bestimmten Gruppen, also insbesondere bei Bauern, punkten kann. Das spielt möglicherweise bei der AfD eine Rolle, wenn man sich dann dagegen wendet. Ja, und deswegen hat mich also das nicht überrascht, dass die jetzt zusammen abgestimmt haben, weil das war genau die gleiche Konstellation, die wir damals gegen TTIP hatten. Und die Begründungen, die wechseln immer, aber letztlich, ich meine, man muss dazu sagen, die behaupten alle, wir sind für Freihandel. Ja? Also die AfD behauptet das, die Grünen, die behaupten das auch. Das ist aber für mich so ähnlich wie alle in Deutschland behaupten, wir sind für die Marktwirtschaft. Ja? Das behauptet von Björn Höcke bis Sarah Wagenknecht und ja auch der Türmer von den Jusos, ja, die sagen alle, wir sind für die Marktwirtschaft, aber das sind für mich nur Lippenbekenntnisse, dass man sagt, man ist für die Marktwirtschaft und ist für den Freihandel. Und wenn es dann in die Praxis geht, ist man dagegen. Also ich habe dann das auch gepostet, meine Kritik auf X. Übrigens würde ich mich freuen, wer es noch nicht tut, wenn man mir da auf X folgt, da kommentiere ich jeden Tag das politische Geschehen. Und immer wenn ich da was kritisch sage zur AfD, dann kommt dann besonders viel Gegenwind. Die sind da sehr, sehr fleißig, dann immer gleich was dagegen zu posten. Und da war dann das Gegenargument, ja, das ist ja gar nicht der richtige Freihandel, weil es gibt ja hier in der Landwirtschaft in Europa eine Menge Restriktionen und die werden ja in vielfältiger Hinsicht geknebelt und da gibt es Überregulierung und solange das nicht weg ist, ist es kein echter Freihandel. Und dazu sage ich mal zwei Dinge. Ja, erstens, das stimmt so, die Landwirtschaft, die ist absolut überreguliert, subventioniert und so weiter, ja. Und wer sich dagegen einsetzt, der hat mich jederzeit auf seiner Seite. Die Grünen machen das ja nicht. Im Gegenteil, die Grünen sind ja selbst diejenigen, die ideologisch praktisch da hauptsächlich dahinter stehen. Aber wenn man jetzt von der AfD sagt, solange das nicht alles beseitigt ist, sind wir gegen solche Abkommen. Ja, dann wird es natürlich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und das ist so ähnlich, wie wenn ich sage, ich habe die Wahl, was weiß ich, zwischen 60% und 0%. Und ich sage, ja, wenn es nicht 100% ist, dann bin ich halt für 0%. Also das ist für mich total unlogisch, ja, zu sagen, nur weil das Abkommen jetzt da, ich habe da auch viel dran zu kritisieren, ja, insbesondere, aber weil es viel zu viele Ausnahmetatbestände jetzt wieder gibt, ja, wo dann die Zölle doch nicht so schnell gesenkt werden, wo es dann Quoten gibt und. Das wurde ja alles schon von den Protektionisten, zum Beispiel von der französischen Seite, reinverhandelt. Also das Abkommen ist weit weg von dem, was man als perfekt ansehen würde. Aber wenn ich nur noch für was bin, was perfekt ist, dann kann ich auch bei keiner Bundestagswahl mehr mich beteiligen, weil es auch keine Partei gibt, die perfekt ist. Ja, dann kann ich auch keine Partnerschaft mehr eingehen, weil es auch keine Frau gibt, die perfekt ist. Also wenn ich immer sage, entweder ich will das Perfekte und Hundertprozentige oder ich bin dann dagegen, dann wird das Leben doch ziemlich anstrengend.
Aber was
Es geht
glaubst
ja eigentlich darum, ist es ein Schritt in die richtige Richtung oder
Genau,
nicht, ja?
ja.
Und ich sage, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, weil halt das Abkommen zusieht, dass sukzessive, leider erst über einen langen Zeitraum von zum Teil 10 bis 15 Jahren, die Zölle irgendwann mal sogar bis auf null gesenkt werden. Und das ist eine gute Sache. Also die Richtung stimmt, auch wenn vieles natürlich nicht so ist, wie ich mir das perfekterweise wünschen würde.
Jetzt entsteht da ja ein sehr, oder Perspektive, es soll ein großer Markt entstehen, also fast 700 Millionen Menschen, die dann in einer Freihandelszone leben würden, also was ja per se gut ist. Und Sie haben es ja gesagt, auch schon Adam Smith hat bewiesen, dass freier Handel für Nationen einfach gut ist, also dass der Wohlstand dann steigt. Aber was glauben Sie denn, woher kommt denn die Skepsis im linken und rechten Lager gegenüber dem Freihandel? Also was sind da die Gründe, warum man das so skeptisch sieht?
Ja, das sind die gleichen Gründe, oft die auch zur Skepsis gegen Marktwirtschaft an sich führen, weil Freihandel ist eigentlich nur Marktwirtschaft jetzt in der Handelspolitik, ja. Und es gab schon da in den 30er Jahren, da gab es eine sehr starke Bewegung in Deutschland für die Autarkie. Ich habe da zum Beispiel eins der Bücher gelesen, Ferdinand Fried hieß der. Das war ein rechter Vordenker der konservativen Revolution. Und der hat auch zwei Bücher geschrieben, also mehrere, aber zwei. Das eine hieß Autarkie und das andere hieß Das Ende des Kapitalismus. Übrigens interessanterweise der identische Buchtitel, den die Ulrike Hermann für ihr antikapitalistisches Buch gewählt hat. Ja, also und dieser Ferdinand Fried, der war halt letztlich für die Autarkie und das ist immer so eine Vorstellung, die es gibt in den Köpfen von den Leuten. Ja, wir müssten am besten alles zu Hause oder im eigenen Land produzieren und die glauben, das sei nachteilig, wenn man viele Dinge importieren würde. Natürlich Quatsch. Ich kaufe immer das, was am günstigsten ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das war schon ein Beispiel, was der Adam Smith in sein Buch gebracht hat. Jetzt ein Schuster, der würde jetzt auf einmal auf die Idee kommen, dass er alle Sachen, die er normalerweise kaufen würde, also Lebensmittel, dass er die alle im Garten selbst bei sich produzieren würde. Ja, ich meine, das ist ja der Sinn von Arbeitsteilung, von internationaler Arbeitsteilung, dass jeder das macht, was er am besten kann. Also bei uns Deutschen waren das lange Zeit die Autos, wo wir halt, ja, die Italiener, die waren vielleicht bei der Mode besser, die Amerikaner, und die Chinesen, die sind gut bei Hightech oder bei KI. Also da hat halt jedes Land hat so in Georgien, die haben Wein besonders gut produziert, ja. Da hat halt jedes Land so seine eigenen Vorteile und das ist ja der wichtigste Grund generell für wirtschaftlichen Fortschritt, dass man wirtschaftliche Freiheit hat und da gehört die Freiheit zum Handel dazu. Aber natürlich stößt das deswegen auf Widerspruch, weil es vordergründig zunächst mal immer auch Verlierer gibt dann dabei, ja. Das ist, die man auch als Globalisierungsverlierer bezeichnet. Also zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, amerikanische Autobauer oder Arbeiter, die Autos hergestellt haben, früher vielleicht in Seattle oder sonst irgendwo, ja, und die dann mit der Konkurrenz aus Japan oder aus China zu kämpfen haben. Und da kann Politiker natürlich leicht Stimmen gewinnen, wenn er sagt, guck mal, das sind die Japaner, das sind die Chinesen, ja, oder ich sage mal ein Beispiel vom Trump, der hat vor ein paar Jahren mal gesagt, ja, das ist unfair. Auf der Fifth Avenue sieht man so viele Mercedes, aber in Deutschland sieht man kaum Chevrolet. Ja, und das ist unfair. Das zeigt, dass die Deutschen uns ausbeuten. Ja, das ist natürlich Quatsch. Auf die Idee gekommen, dass das ja freiwillige Entscheidung, warum jemand jetzt in Deutschland ein Chevrolet kauft oder lieber ein VW oder ein BMW oder ein Mercedes. Und in den USA ist es auch so. Die Leute werden ja nicht gezwungen, das eine oder das andere zu kaufen. Auf die Idee gekommen, dass einfach vielleicht Mercedes und BMW bessere Autos produzieren als Chevrolet und deswegen die Leute sich dafür entscheiden, ist der gar nicht gekommen. Der hat gesagt, das ist unfair, weil wir haben ja ein Handelsdefizit und das ist so. Also völlig unsinnig drauf zu gucken, wer hat jetzt einen Importüberschuss oder einen Exportunterschuss. Aber das ist halt, sagen wir mal, ein wirtschaftliches Denken, was bei vielen Leuten nicht so ankommt. Und da muss man dazu sagen, natürlich so Unternehmen und auch Gewerkschaften oder Bauernverbände, die dann negativ betroffen sind, weil sie halt mit billiger Konkurrenz dann zu tun haben, die ha sind halt sehr laut. Und haben halt die große Lobby und da setzen sich dann halt auch manche Parteien drauf, die davon profitieren wollen. Während das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die Konsumenten, und wir sind alles eigentlich Konsumenten, die haben irgendwo gar keine Lobby. Eigentlich müssten die Verbraucherverbände, ja, deren Aufgabe es ja ist, die müssten eigentlich ganz große Massendemonstrationen machen für Mercosur. Und für TTIP machen die aber nicht. Ja. Die großen, die Demonstrationen, die wir gesehen haben in Brüssel, das waren fast alles, waren die von Bauern halt organisiert dagegen. Ja. Und das heißt, die sind einfach lautstärker und den Konsumenten eigentlich müsste es sowas geben, auch wie eine Konsumentenpartei mal, die die Interessen von Konsumenten vertritt. Weil für uns Konsumenten alle ist Globalisierung genial, wenn man überlegt, wie teuer jetzt die Produkte wären, wenn wir die alle hier in Deutschland herstellen müssten, also ihren Laptop und was weiß ich, abgesehen davon, dass man ja auch manche gar nicht so gut in Deutschland herstellen kann, wie jetzt vielleicht Orangen oder so, ja. Dann sind es natürlich immer noch andere Argumente von der grünen Seite. Da wird dann gesagt, ja, da sind die Umweltbestimmungen nicht so strikt in Südamerika oder die dann mit dem Tierwohl argumentieren. Also da habe ich mich nicht näher mit beschäftigt, aber ob es jetzt den Rindern in deutschen Kuhställen besser geht als den in Argentinien, das weiß ich nicht. Ja. Vielleicht habe ich da auch noch das naive Bild von den Rindern, die dann auf den Rinderherden, die dann da auf der Weide sind. Vielleicht ist es auch in Südamerika inzwischen schon nicht mehr so, keine Ahnung. Aber das sind natürlich die Argumente dann, die gebracht werden.
Ja, Sie haben ja Anfang vom Interview gesagt, Trump ist unberechenbar, was Zollpolitik angeht. Also der ist eher kein Freund von Freihandel. Und jetzt haben wir als Europa ja die Möglichkeit, Freihandelsabkommen zu schließen. Also wie wir jetzt da zum Beispiel mit Mercosur das gemacht haben. Es ist ja immerhin ratifiziert. Und es gibt ja noch ganz viele andere Freihandelsabkommen, die vorbereitet sind, die nur unterschrieben werden müssen. Also sprich mit den asiatischen Ländern oder mit Kanada. Also wäre es in der aktuellen Situation nicht eigentlich ein Hebel für unsere Wirtschaft, diese Freihandelsabkommen, die eigentlich alle gut vorbereitet sind, jetzt schnellstmöglich zu unterschreiben, dass halt in Europa nochmal eine wirtschaftliche Dynamik einsetzt?
Also absolut, ja. Ich meine, das ist halt Politiker, Beamten, die da alle verhandeln, die sind halt lahm, ja. Ich meine, wie kann man 25 Jahre lang verhandeln über sowas? Da kann man sich doch nur an den Kopf greifen, ja. Aber jeder, der schon mal mit Behörden und so zu tun hat, weiß, dass sie in einer anderen Zeitdimension leben. Und natürlich, wir können zwar jetzt, sagen wir, den Handel mit den USA in keiner Weise ersetzen jetzt durch das, was jetzt mit Mercosur oder andere Freihandel ist, aber zumindest kann man die negativen Folgen ein bisschen abmildern, dämpfen, ja. Und deswegen war es gerade jetzt in der Zeit, wo das war ja zu dem Zeitpunkt, dass Trump mal wieder mit höheren Zöllen gedroht hat, ja, war es natürlich besonders absurd, dann dagegen zu stimmen. Und ja, beim Trump ist es eine Konstante in seinem Denken. Also man muss wissen, der Trump, der hat schon fast alle politischen Überzeugungen gehabt. Der ist allein, habe nicht mehr genau die Jahre im Kopf, in 90er Jahren es hat er 7-mal die Partei gewechselt. Also da gibt es auch wenige, die 7-mal die Partei wechseln in einem Jahrzehnt. Ja. Und der war einmal für ganz hohe Reichensteuern von 60%. Dann war er gegen Abtreibung, für Abtreibung. Und also es gibt eigentlich so kaum irgendwas, wo der Trump nicht mal die Meinung oft in kurzer Zeit gewechselt hat. Nur bei einem Punkt ist anders. Beim Zöllen und Freihandel, da muss man sagen, da war immer die gleiche Linie vom Trump. Das war schon in den 90er Jahren und ja davor schon, wo er dann damals die Japaner immer als Sündenböcke angeklagt hat. Ja, unseren Arbeitern geht schlecht wegen den Japanern, weil die unseren Markt fluten. Die Deutschen waren es dann, die Chinesen waren es dann. Also das hat auch was mit Sündenbockdenken zu tun, dass man immer Sündenböcke sucht für die Probleme im eigenen Land. Und es kommt natürlich gut an. Ja, ich meine, das verstehe ich. Jetzt ein Arbeiter, zum Beispiel in Detroit, der dann vielleicht seinen Job verloren hat und dem er sagt, ja, guck mal, das sind die bösen Japaner und die Deutschen und die Chinesen, die sind schuld und wir müssen jetzt nur höhere Zölle, dann kriegst du wieder deinen Job. Das wirkt natürlich. Kommt besser an, als wenn ich sage, hör mal zu, in der Zeit von Globalisierung und von KI, da musst du was für deine Bildung tun, da musst du den Arsch hochkriegen und da kannst du nicht erwarten, dass du als vielleicht wenig qualifizierter Arbeiter am Fließband, dass du deinen Job unbedingt behältst, ja, sondern da musst du mal dich höher qualifizieren, weil du stehst heute in Konkurrenz mit der ganzen Welt und mit KI. Das ist natürlich was, deswegen bin ich noch kein Politiker. Da, ich glaube, da wird man schlecht ankommen bei so einem amerikanischen Arbeiter. Aber wenn ich mal sage, guck mal, die Schweinehunde hier aus China und Japan, die nehmen uns alle aus und ich richte jetzt den Zollschrank wieder hoch, weil das sind die Bösen, die Schuldigen. Also es ist auch so ein Sündenbockdenken dabei. Und ich meine, der Trump, der hat ja mehrfach gesagt, also es gibt viele Zitate von ihm, wo er immer wieder sagt, Zölle sind für mich das wunderbarste Wort im englischen Wörterbuch. Ja? So, das ist natürlich eine so bekloppte Aussage, dass letztlich sind Zölle eine Art von Steuern. Ja? Und das wäre, wie wenn ich sagen würde, Steuern sind das schönste Wort im Wörterbuch. Ja? Also ich weiß nicht, wer sowas sagen würde, vielleicht irgendwo Saskia Esken, ja, die gibt es schwer, oder die Heidi Reichenick vielleicht, oder der Herr van Aken, die würden sowas vielleicht auch unterschreiben. Steuern sind für mich das schönste Wort im Wörterbuch, aber das ist natürlich eine schwachsinnige Aussage. Und das ist das, was der Trump aber immer wieder über Zölle gesagt hat. Und deswegen sieht man da ja eine enge geistige Verbundenheit jetzt, wenn man sieht, diese Konstellation. Also der Trump ist Protektionist. Jetzt haben damals gegen TTIP haben die gleichen Kräfte opponiert, also die AfD, die Linken und die Grünen. Und übrigens absurde, beim TTIP ist sogar hinterher herausgekommen, die EU hat es ja verhandelt, aber heimlich, das ist aber dann recherchiert und entdeckt worden, hat die EU-Kommission Globalisierungsgegner und TTIP-Gegner mit Abermillionen subventioniert. Also das muss man sich mal vorstellen, was für eine Heuchelei, muss man sagen, ist es, ja, wenn die EU-Kommission einerseits ein Freihandelsabkommen aushandelt und dann andererseits mal ein paar Millionen den Freihandelsgegnern als Subvention irgendwelche sogenannten NGOs zusteckt. Also das war schon damals diese Konstellation. Ja, und später ist es ja dann durch diesen ganzen Protest und Widerstand, aber letztlich vor allen Dingen dann durch die Wahl von Trump, ist es nicht zugekommen zu dem TTIP-Abkommen. Und jetzt muss man sehen, bei Mercosur, ja, das ist ja ein Stück weiter, aber im Moment sieht es ja so aus, es würde jetzt erstmal angewendet, obwohl es gleichzeitig überprüft wird vom EuGH. Was da dann rauskommt, steht noch in Sternen, aber erstmal ein ganz negatives Signal.
Ja, Genau, vielleicht noch als letzte Frage, wie ist denn Ihre Einschätzung zum Thema Freihandel? Also wird der weiter zunehmen? Der ist in den letzten Jahrzehnten hat der sich ja, also ist ja massiv ausgeweitet worden, Stichwort EU, also ist ja auch eine Freihandelszone. Oder sehen wir da nochmal einen Schritt zurück? Also wie ist da so Ihre persönliche Einschätzung für die nächsten Jahrzehnte?
Schwer zu sagen, ich schreibe gerade also an einem Buch, das heißt Zero-Sum-Mindset. Das wird im Juni kommen. Da habe ich ein langes Kapitel über Handel. Da habe ich schon mal intensiv mit beschäftigt. Und da habe ich aufgezeigt, wie schlecht es eigentlich um den Freihandel steht die ganze Zeit. Also, wie gesagt, jahrzehntelang ging es in die richtige Richtung, aber es geht schon seit einigen Jahren wieder in die Richtung von mehr Abschottung, mehr Protektionismus. Und dann hatte ich aber am Schluss so ein optimistisches Ende und habe geschrieben, ja, aber es gibt auch einen Lichtblick, jetzt das Mercosur-Abkommen. Immerhin, da ist ja mal eine gute Geschichte gekommen, wenn es auch mit manchen Fehlern. Jetzt habe ich mich hingesetzt und habe das Kapitel nochmal aufgerufen, nochmal korrigiert. Da wollte ich so mit dem optimistischen Schluss enden und sagen, also entgegen der Haupttendenz, die in Richtung mehr Protektionismus geht, gibt es hier auch mal ein positives Gegensignal. Und ja, vielleicht muss man nochmal da sagen, der Freihandel, das ist ja auch so eine Legende, also gerade von den Grünen und den Linken, die immer behaupten, die Länder in dem globalen Süden, wie man das heute nennt, oder früher hat man dazu Dritte Welt gesagt, die würden ja darunter leiden. Ja, also das ist der allergrößte Quatsch, den ich je gehört habe. Ich habe mich intensiv mit Vietnam beschäftigt und auch ein Buch darüber geschrieben. Also Vietnam hat eine der freisten Handelspolitik, also auf der Welt überhaupt. Ja, es gibt also praktisch nur kaum Land vergleichbarer Größe, was so stark ist in der Handelsfreiheit. Das sehen Sie auch in dem Index of Economic Freedom. Wenn Sie da mal in die Unterkategorie Handel gehen, da steht Vietnam sehr, sehr gut da. Ja, auch
Obwohl es
besser als die
Kommunisten sind,
USA.
oder? Obwohl es Kommunisten sind. Es ist ja.
Ja, die nennen sich Kommunisten, aber das würde ich jetzt nicht so ernst nehmen. Also ich habe da in Vietnam keinen getroffen, der an die Lehren von Karl Marx geglaubt hat. Die nennen sich so, die sind in Wahrheit in vieler Hinsicht, was die Wirtschaft anlenkt, kapitalistischer als wir sind, auf jeden Fall auch beim Thema Freihandel. Und ja, das hat den super genutzt. Also das hat mit dazu beigetragen. Die haben angefangen, Ende der 80er Jahre dann die Wirtschaft zu liberalisieren und Marktwirtschaftsreformen durchzuführen und sich zu öffnen, auch nach außen. Ergebnis, dass die Quote der Menschen, die in Armut leben in Vietnam, von 80 auf 3% gesunken ist. Das muss man schon auf der Zunge, von 80 auf 3%. Also Globalisierung, Freihandel nützt gerade den armen Ländern. Ich sage mal ein Gegenbeispiel, ich war nicht nur in Vietnam, ich war auch in Nepal. Nepal ist ein sehr protektionistisches Land. Da wird also alles mit riesen Zöllen belegt. Wenn Sie zum Beispiel so einen BMW da kaufen wollen, der bei uns 80.000 Euro kostet, zahlen Sie 400.000 Euro, weil das mit hohen Zöllen und Steuern belegt ist. Ja, da ist alles irgendwo mit hohen Zöllen und hohen Regularien. Ergebnis, das ist jetzt eins der drei ärmsten Länder in Asien, wo die Menschen also in bitterer Armut leben. Ja, und da muss man nur mal so Länder vergleichen, die sich jetzt geöffnet haben nach außen, was den Handel anlangt, wie Vietnam oder Länder mit einem hohen Protektionismus, mit hohen Zöllen wie Nepal. Und ich bin ja vor 2, 3 Jahren durch 30 Länder gereist und habe das da alles mal studiert. Und da kann man das gut vergleichen. Also, dass der Freihandel also gerade diesen Ländern auch sehr genützt hat. Und uns hat es, wie gesagt, vor allen Dingen dann halt als Konsumenten genützt.
Ja, und jetzt, wenn man sie mal live erleben möchte, dann kann man das am 12. März in Saarbrücken tun. Zusammen mit der Villa Lessing haben wir eine Veranstaltung in der Villa Lessing. Und um was geht's denn da?
Ja, da geht es jetzt um vordergründig ein ganz anderes Thema, aber irgendwo wieder das gleiche Thema. Es geht um wirtschaftliche Freiheit, es geht um Kapitalismus, aber jetzt im Weltraum. Ja, ich habe hier schon mal das Cover von dem Buch, dass man das sich mal anschauen kann. Weltraumkapitalismus, ja, kann man auch. Gibt es eine eigene Website, wo man draufgehen kann. Die heißt weltraumkapitalismus.de. Ja, und da geht es darum, um die Entwicklung der Raumfahrt in den letzten Jahrzehnten und auch meinen Blick in die Zukunft. Und da muss man sagen, dass man jahrzehntelang in der bemannten Raumfahrt eine Stagnation hat. Ich meine, das können Sie ja sehen, 1969 bis 71 ist man dann insgesamt sechsmal auf dem Mond gelandet, aber das ist jetzt über 50 Jahre her. Und jetzt sind wir stolz drauf, dass wir in ein paar Wochen den Mond mal wieder umkreisen wollen. Also geschweige denn, dass da noch mal jemand gelandet ist. Und damals hat man geplant, 1981 geht's zum Mars, und da ist man immer noch nicht. Also ja, mit Robotern, aber nicht mit Menschen halt. So, und das analysiere ich. Was ist der Grund, warum die Raumfahrt so lange stagniert ist? Und warum haben wir jetzt aber in den letzten Jahren eine Revolution geradezu? Also ich sage nur mal eine Zahl. Der Elon Musk mit seinen Raketen, der hat die Kosten, um 1 Kilo in den Weltraum zu bringen, gegenüber dem Space Shuttle, was es vorher gab, um 95% reduziert. Und wie dem das gelungen ist und welche positiven Auswirkungen auch da wirtschaftliche Freiheit für die Raumfahrt gehabt hat und noch haben kann, das zeige ich in meinem Buch. Und dann habe ich aber noch eine Zukunftsvision und eine ganz spezielle Meinung, weil ich sage, wir werden nur dann dieses Potenzial voll ausschöpfen können, wenn es irgendwann möglich ist, auch privates Eigentum, also Grund und Boden auf Asteroiden oder auf dem Mars oder auf dem Mond zu erwerben. Das ist bis heute nicht möglich. Ja? Und das ist natürlich, sagen wir, auch ein Grund, dass einfach die wirtschaftlichen Anreize fehlen. Ja, damals war es so, da ist man halt, gab es den Wettlauf zum Mond, und das war der Kalte Krieg, und die USA wollten einfach zeigen, der Kapitalismus ist besser als der Sozialismus der Sowjetunion, wir gewinnen das. Und sobald es gewonnen war, war das Interesse erloschen. Damals hat man fast 5% vom Haushalt für Raumfahrt ausgegeben. Heutzutage ist es nur noch ein Zehntel davon, also 0,4%, das man ausgibt. Ja. Es fehlt halt der Anreiz. Und der Anreiz, der kann meiner Meinung nach nur ökonomischer Art sein. Und das sind alles Dinge, ja, ich bin sehr stolz, weil das Buch, das wurde nicht nur gelobt von dem Professor Sinn, den ich sehr schätze, der sicherlich der bekannteste und beste Ökonom von Deutschland ist. Da war ich stolz, aber noch stolzer, muss ich fairerweise dazu sagen, war ich auf das Lob von Matthew Rhines hier, den werden jetzt die meisten nicht kennen, aber das ist so der Guru im Bereich Space Economy an Harvard. Der ist also da die Koryphäe in Bezug auf Space Economy, und der hat gesagt, das Buch sticht von allen anderen raus und ist Pflichtlektüre. Das war für mich natürlich dann der schönste Lohn, weil viel Geld verdienen tut man mit so Büchern nicht, aber das ist so dann der Lohn, den der Autor bekommt, wenn er aus berufenem Munde dann diese Anerkennung bekommt. Und natürlich, wenn viele Leute hoffentlich zu der Veranstaltung kommen und dann man auch die Gelegenheit hat, sich mal persönlich kennenzulernen oder auch mal ein paar Bücher signieren zu lassen.
Genau, also am 12. März schauen wir gemeinsam mit der Villa Lessing in die Zukunft. Dr. Rainer Zietelmann ist zu Gast in Saarbrücken, also gerne vorbeikommen. Wir verlinken das auch nochmal in der Videobeschreibung, und da freuen wir uns sehr drauf. Vielen Dank für das Interview, und ich sage bis bald.
Dankeschön, ja.
Ich bin Michael Scholl, Geschäftsführer der Union Stiftung. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal und aktiviere hier die Glocke. Dann verpasst du kein Video mehr und bekommst exklusive Einblicke und Hintergründe zu aktuellen Themen direkt in deinen Feed. Schau dir hier das nächste Video an, das du garantiert nicht verpassen willst. Unsere Vorträge und Diskussionen findest du in einer Playlist, alles auf einen Blick hier. Schreib uns deine Meinung hier unten in die Kommentare. Was ist dir im Gedächtnis geblieben? Wir freuen uns über dein Feedback und bis zum nächsten Mal bei der Union Stiftung.